Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Premium Leaders Club Podcast. Ich bin Selina aus dem PLC-Podcast-Team und ich habe heute eine richtig spannende Gästin bei mir. Was soll ich sagen? Sie hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben im Skisport. Sie hat 3-mal Gold bei den Olympischen Winterspielen gewonnen, 27 Weltcupsiege. Und ich mache jetzt einfach mal hier so einen Stopp, weil ansonsten würden wir gar nicht mehr ins Gespräch starten können. Ich kürze das also einfach mal hier ab. Bei mir heute im Gespräch ist Maria Höfel-Riesch. Hallo Maria.
Hallo Selina.
Ich freue mich total, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, Maria. Wir sprechen heute natürlich ein bisschen über deine sportliche Laufbahn, aber auch über deine Tätigkeit als Keynote-Speakerin. Denn du zeigst mittlerweile, wie sich sportliche Aspekte wie Ehrgeiz, Disziplin und Teamgeist auch in der Wirtschaftswelt oder in der Businesswelt generell transferieren lassen, sich dorthin transferieren lassen. Und das finden wir natürlich hier ganz, ganz spannend bei Premium Leaders Club. Fangen wir doch mal da an, wo es vielleicht am meisten wehgetan hat. In der Saison oder vor der Saison noch, 2005, 2006, hast du dir verschiedene Verletzungen zugezogen. Und das hat erstmal dazu geführt, dass die Erfolge so ein bisschen ausblieben und dann tatsächlich auch noch ein Wettkampf kam, in dem du dich nochmal verletzt hast und dann wirklich so schwer, dass die Olympiasaison dann quasi aus war für dich, also dass du da aus dem Rennen warst. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du diese Erkenntnis hattest, als du wirklich bemerkt hast, okay, das ist jetzt hier erstmal für mich vorbei? Wie war das erste Gefühl in dieser Situation?
Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, das Bittere war halt, dass mir das 2-mal hintereinander passiert ist. Also einmal schon in der Saison 2004, 2005, also damals im Januar 2005, 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Bormio. Und ich war wirklich in einer super Form. Ich war definitiv auf dem Weg, endlich eine erste Medaille beim Großereignis zu gewinnen. Und dann ist mir das eben 3 Wochen vor WM-Start passiert. Das war natürlich ein herber Rückschlag. Aber ich habe versucht, das halt damals die Situation zu akzeptieren und halt so schnell wie es geht nach vorne zu schauen, weil ich wusste, im Jahr danach steht Olympia an und dann war mein ganz großes Ziel natürlich, schnell wieder fit zu werden und dann bis zu den Olympischen Spielen ein Jahr später wieder an meine alte Form anknüpfen zu können. Und die Reha lief dann eigentlich auch gut. Ich konnte über den Sommer dann wieder nach und nach ins normale Teamtraining einsteigen, bin auch dann wieder ganz gut in die neue Saison gestartet, konnte mich auch schnell wieder überwinden, war sofort wieder vorne dabei. Und dann nur 11 Monate später, im Dezember 2005, ist mir dann wieder beim Rennen ein Sturz passiert und dann eben das andere Kreuzband. Und das war dann wirklich bitter. 2 Monate vor Olympia, 2-mal hintereinander, so eine schlimme Verletzung. Also da war ich wirklich am Boden. Das war die mit Abstand schlimmste Zeit in meiner Karriere. Im Nachhinein muss ich sagen, auch die lehrreichste. Ja, also das ist ja das, was ich in meinen Vorträgen auch immer sage. Man muss aus Rückschlägen und Niederlagen auch was mitnehmen. Es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat. Und ich habe in der Zeit einfach gelernt, mich durchzubeißen, viel über meine Grenzen hinaus zu gehen, über die Schmerzen hinaus zu gehen und ja, einfach den Glauben nicht zu verlieren, dass man eben trotz dieser herben Rückschläge mit viel Arbeit natürlich, das war klar, also es war auch die Erkenntnis damals, weil bis dorthin, ich will nicht sagen, ging es alles relativ einfach, aber ich war mit viel Talent gesegnet und musste vielleicht, also außer auf der Piste, da hatte ich auch immer Spaß, aber so im Kraftraum oder beim Ausdauertraining, da hatte ich nicht so viel Spaß und da musste ich vielleicht auch bis dahin nicht ganz so viel machen, weil ich eben das mit Talent ausgleichen konnte, aber mit den 2 schlimmen Verletzungen kam dann auch die Erkenntnis, okay, jetzt geht's nur noch mit ganz, ganz harter Arbeit. Und alle großen Erfolge sind ja dann danach gekommen, das muss man ja auch erstmal sagen.
Erstmal total sympathisch, dass du hier sagst, du musstest dich auch du musstest dich überwinden, du musstest deinen Schweinehund überwinden, um zum Sport zu gehen. Irgendwie beruhigt mich das total, das von einer Spitzensportlerin zu hören, dass es auch für dich nicht immer einfach ist, sich da irgendwie den Arsch hochzubekommen, sozusagen, auf gut Deutsch gesagt. Kennst du also auch?
Ja, auf jeden Fall, aber das geht im Leistungssport halt nur bis zum gewissen Grad. Also es war natürlich nicht so, dass ich gar nicht trainiert habe, aber Vielleicht nicht mit der ganz letzten Konsequenz, aber das hat sich dann definitiv geändert.
Okay, nochmal zurück zu diesem tiefsten Punkt, auch wenn das vielleicht gar nicht so schöne Erinnerungen sind. Hast du dich da komplett selber rausziehen können aus diesem Loch? Weil ich kann mir schon vorstellen, es klingt natürlich jetzt im Nachhinein und wenn du darüber erzählst, wirklich ja toll, dass du dich da so schnell auch dann doch irgendwie rausgekämpft hast und in der nächsten Saison direkt oder dann kurzzeitig später wirklich dann wieder an Erfolge, beziehungsweise nicht anknüpfen konnte, sondern wirklich dann die richtig großen Erfolge eingefahren hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Realität schon auch ein bisschen gebraucht hat und dass es vielleicht auch Tage gab, die wirklich dunkel waren und an denen du vielleicht doch gezweifelt hast. Konntest du dich da immer alleine rausziehen oder hat es auch was mit einem Umfeld zu tun, was man sich schafft?
Also klar, ein Stück weit spielt da auch das Umfeld eine Rolle. Ich hatte natürlich eine super Familie, die hinter mir stand. Dann auch wenn man dann ein Stück weit vom Team weg ist natürlich als verletzte Person. Ich meine, man ist ja dann natürlich nicht mehr beim Teamtraining dabei. Ich weiß dann noch irgendwie im Laufe des Sommers, klar, im Kraftraum sieht man sich dann vielleicht wieder, aber du machst ja ein ganz anderes Trainingsprogramm wie die, die voll fit sind, ja. Aber klar, so das Team und dann auch mal wieder beim Team dabei zu sein, auch die Trainer, wo man einfach merkt, okay, die glauben an mich und die unterstützen mich. Aber alles in allem ist man am Ende dann doch für sich selber verantwortlich. Klar, Unterstützung ist wichtig, auch auf der mentalen Seite. Ich habe auch dann mit Mentaltraining was probiert, weil es war wirklich, also die Reha-Phase war natürlich besonders hart, weil es auch lange Zeit nicht vorwärts ging. Ich wusste bis Mitte Sommer nicht, wird das überhaupt wieder was mit dem Knie. Ich habe dann Gott sei Dank medizinische Maßnahmen ergriffen, die dann geholfen haben. Also ich habe eine Röntgenbestrahlung gemacht und das hat dann wirklich geholfen. Aber trotzdem war das ein wahnsinnig langwieriger Prozess und auch die Saison danach dann, also quasi 2006, 2007 habe ich extrem gekämpft. Da war ich weit, weit weg. Und da, ja, wenn man dann halt, keine Ahnung, zwischen Platz 20 und 35 irgendwo rumgondelt, da stellt man sich dann schon manchmal die Frage, okay, wird das jemals wieder so, wie es früher war, dass ich mich wieder überwinden kann, dass ich wieder richtig schnell sein kann? Und es hat einfach eine Weile gebraucht. Und das war schon eine harte Zeit. Also ich war dann natürlich erstmal glücklich, wieder Skifahren zu können. Dann war ich glücklich, auch wieder Rennen fahren zu können. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich alles andere als lustig, wenn man es gewohnt ist, vorne dabei zu sein und muss sich dann fast schon freuen, wenn man mal unter die ersten 30 kommt. Also das war echt frustrierend damals, ja.
Total verständlich, natürlich. Wenn wir das jetzt mal transferieren in die Businesswelt, was würdest du Unternehmerinnen, Unternehmern, Führungskräften mit auf den Weg geben, wie sie sich mental wirklich stärken können? Weil du hast ja auch gerade gesagt, es kommt am Ende wirklich auf sich selbst an. Also man muss sich selbst einfach vertrauen, man muss die Stärke aus sich selbst herausziehen, eine mentale Gesundheit natürlich irgendwie haben und auch wahren können. Was sind so deine Tools, die du auch uns mitgeben kannst?
Also gut, das Thema Zielsetzung ist natürlich ein ganz wichtiges. Also man muss sich immer ein Ziel setzen, weil man muss ja wissen, für was mache ich das alles. Aber das Ziel muss natürlich auch realistisch sein. Also als ich von meinen Verletzungen zurückkam, klar war mein Fernziel, dass ich irgendwann mal wieder Rennen gewinnen werde. Aber ich hatte ganz, ganz viele kleine Zwischenziele dazwischen. Und das braucht's auch, ja. Ich meine, nach meiner Operation war mein erstes Ziel, dass ich mein Knie wieder weniger als 120 Grad abbiegen kann. Dann war das nächste Ziel, dass ich wieder wirklich rund laufen kann. Und das ist natürlich alles weit weg von einem Weltcupsieg, aber die Ziele waren halt notwendig, um dann irgendwann wieder dahin zu kommen, wo ich wollte. Aber natürlich war immer mein Ziel, dass ich bei Olympia und Weltmeisterschaften erfolgreich sein will und da Medaillen gewinnen möchte. Und das muss man natürlich auch immer im Auge behalten, aber alles zu seiner Zeit. Und manchmal ist der Weg halt lang. Ich sage immer, um den Gipfel zu besteigen, muss man erst durch viele Täler gehen und viele vielleicht kleinere Gipfel erreichen. Aber es geht eben zwischendurch auch mal wieder bergab und man darf sich dann einfach nicht zu sehr runterziehen lassen. Ja? Also das ist natürlich die eine ganz wichtige Sache. Und dann wirklich schon auf seine Stärken auch vertrauen. Also das ist ein ganz wichtiges Learning, wenn Situationen auswegslos erscheinen. Ich meine, ich hatte ja viele Rennen, wo ich extrem unter Druck stand, weil die Erwartungshaltung nicht nur die von außen, sondern auch die eigene sehr, sehr hoch war und irgendwie das Selbstvertrauen nicht so ganz gepasst hat. Und man muss dann einfach sich positive Erinnerungen zurückrufen, was man schon alles Tolles geschafft hat. Und das ist natürlich im Sport, wenn man dann an gewisse Rennen denkt und das dann auch visualisiert. Aber genauso ist es in der Businesswelt auch. Erinner dich zurück an einen Deal, der gut geklappt hat, weil du genau die richtigen Schritte gemacht hast. Ja. Also das ist, finde ich, auch essentiell. Und ja, das Dritte ist eben aus Rückschlägen und Niederlagen auch lernen und das Positive mitnehmen. Also es gibt, wie gesagt, nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat. Klar, keiner hat gern Rückschläge und Niederlagen, aber man kann gestärkt daraus hervorgehen, wenn man das Ganze richtig anpackt.
Das heißt halt auch, dass du durch diese Niederlage, sage ich jetzt einfach mal, durch diese Zeit, in der du dich wieder zurückkämpfen musstest, eine Art von Resilienz auch gelernt hast, dir angeeignet hast?
Das auf jeden Fall, weil es eben auch so was Langwieriges war. Also das ist ja eben nicht, ich sag mal, Rückschläge und Niederlagen. Also klar, eine Verletzung ist ein Rückschlag. Also eine Niederlage ist für mich jetzt eher, wenn ich ein Rennen vergeige. Aber das ist ja eine Momentaufnahme und da kann man das abhaken und am nächsten Tag geht's weiter. So eine Verletzung, das ist ja, keine Ahnung, wahrscheinlich vergleichbar, wie wenn man wirklich über Monate an irgendeinem großen Deal arbeitet und verhandelt und es geht hin und her und man ist wirklich kurz vorm Abschluss und denkt, okay, jetzt haben wir es endlich und dann platzt es, aus welchen Gründen auch immer. Und man kann vielleicht gar nichts dafür, aber es ist einfach die ganze Arbeit von den letzten Monaten umsonst gewesen. Und dann fängt man bei was anderem wieder von Neuem an. Das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich.
Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ganz wichtig ist auch eben, sich auf seine eigenen Stärken beruhen, darauf zu vertrauen. Die Frage, die sich manche jetzt nur vielleicht stellen, ist, ich weiß gar nicht so richtig, was meine Stärken eigentlich sind. Wie kann man denn so seine eigenen Stärken herausschälen aus sich?
Naja, ich denke, da ist schon vielleicht auch Kommunikation in einem Arbeitsumfeld ganz wichtig. Also gibt ja oft so Teams, die eben an irgendwas Speziellem arbeiten. Es ist ja sehr selten nur eine einzige Person involviert. Und ich glaube, so in der Kommunikation mit den anderen kann man dann auch ein bisschen rausfinden, hey, was kannst du jetzt übernehmen und was kann ich übernehmen? Und dann merkt man sehr im Arbeitsprozess, was funktioniert nicht. Also das denke ich schon, dass Leute, die in der Businesswelt unterwegs sind, schon mehrere Jahre auch, die, glaube ich, haben schon ihre Stärken dann irgendwo entdeckt.
Und wie du auch schon gesagt hast, ist es auch immer wichtig, im Austausch zu bleiben. Gerade auch, glaube ich, für Führungskräfte, die schon lange Zeit in ihrer Position sind, da immer dann mit den Mitarbeitenden auch wirklich in Kontakt zu sein. Du hast ja auch gesagt, auch im Sport, natürlich, selbstverständlich, sind die Teams, kommt es immer auf die Teamleistung an, auf die Leistung aller, dass alles zusammen funktioniert. Wie wichtig ist so ein Team im Sport und wie kann man das dann wieder auf die Businesswelt transferieren?
Ja, das ist halt im Skisport ganz was Spezielles natürlich, weil wir das ganze Jahr im Team unterwegs sind und reisen. Ich meine, man verbringt mit den Teamkolleginnen und Trainern deutlich mehr Zeit als mit seiner Familie oder mit seinem Partner. Und trotzdem sind es Einzelsportler. Und das ist schon eine besondere Herausforderung beim Skialpin, dass man eben, ja, genug Individualist bleibt, also das ist ja als Einzelsportler muss man auch ein bisschen Egoismus haben, aber trotzdem muss man natürlich ein Teamplayer sein, weil ein starkes Team pusht auch jeden Einzelnen. Also klar, es ist dann auch ein Konkurrenzkampf und jeder will der Beste sein und so, aber es ist ja auch ein Push. Also es treibt ja jeden Einzelnen an, in einem starken Team dann sich zu behaupten. Und das ist, denke ich, in der Businesswelt auch so. Da gibt's auch oft viele, ich sag mal, einzelne Personen, die aber trotzdem miteinander irgendwie am großen Ganzen arbeiten und jeder will aber natürlich irgendwie besonders hervorstechen mit seiner Leistung. Aber am Ende funktioniert es am besten, wenn alle irgendwie zusammenhelfen.
Wer ist in deinem Team die Führungskraft gewesen? Also du bist natürlich das Gesicht, du bist die bekannte Sportlerin, die eben dann auch auf dem Treppchen steht mit der Medaille. Aber wer ist in so einem Sportlerteam eigentlich die Führungskraft? Bist es du, die vorne wegfährt sozusagen, oder ist es?
Naja, nee, ich glaube, das sind schon eher die Trainer dann. Klar, es ist irgendwie so, es gibt schon so einen Teamleader, das ist halt meistens der oder die Beste im Team. Das war ich natürlich auch nicht meine ganze Karriere lang. Also ich kam dazu mit 16, 17 Jahren und da war ich so die Kleine, die sich gar nichts zu sagen getraut hat. Da gab es damals noch eine Martina Ertl, eine Hilde Gerg. Das waren die großen Erfahrenen, die schon Medaillen gewonnen haben. Und wir Jungen kamen da dazu und haben erstmal keinen Mucks gemacht. Gell? Und naja, dann nach meinen Verletzungen wurde es schon relativ schnell, hat sich dann der Druck ganz schön auf mir abgesetzt, weil eben die ganzen Alten, sage ich jetzt mal, aufgehört hatten. Und zwischen 2006 und 2009, sage ich jetzt mal, waren wir kein besonders starkes Team. Also wir haben damals einen neuen Trainer bekommen, 2006. Und der hat uns dann in der Zeit bis 2009, auch 2010, also Olympia Vancouver, waren wir ja sehr, sehr stark vertreten, im Slalom vor allem. Und in diesen Jahren habe dann schon ich mich zusammen mit meiner Kollegin Katrin Hölzel damals, wir waren gleich alt, sie war eher im Riesenslalom so die Leaderin, ist ja auch Weltmeisterin im Riesenslalom geworden und ich halt eher im Slalom und in den Speed-Disziplinen. Und trotzdem, ja, also es ist schon ganz wichtig, dass so ein Trainerstab auch sein Team im Griff hat. Also würde ich schon sagen, die wirkliche Führungsposition hat dann schon der Cheftrainer, ja.
Das heißt, du hast gerade gesagt, im Griff haben, also da braucht es schon auch wirklich jemanden, der es in die Hand nimmt oder die es in die Hand nimmt und sagt, da lang geht es. Wir sind natürlich jetzt bei, ich sage jetzt mal Stichwort New Work. Da geht es ja auch viel um flache Hierarchien und wir sind alle sehr freundschaftlich und familiär miteinander. In Startups vor allen Dingen ist das ja so der Fall. Aber du sagst auch, so eine Führungskraft braucht auch so ein bisschen vielleicht, ja, den Stellenwert. Vielleicht, ich weiß nicht, was sagst du zu diesen flachen Hierarchien?
Ja, also ich bin da kein großer Fan davon, weil ich finde einfach, dass schon jetzt der oder die Leistungsträgerin in so einem Team, der oder dem gebührt auch eine gewisse Art von Sonderbehandlung. Ich meine, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, ich war die Einzige, die alle Disziplinen gefahren ist. Ja, von Slalom über Riesenslalom, Super-G-Abfahrt. Natürlich habe ich dann mal das Privileg gebraucht, dass ich mal ein extra Training bekomme, wo ich einfach eine frische Piste nur für mich habe und nicht, wo 10 andere mit mir mittrainieren und wo ich bei zweiter, dritter Fahrt dann schon durch die tiefen Gruben fahren muss. Ich war ja dann auch die, die beim Slalom in der ersten Gruppe gestartet ist und die Rennen gewinnen sollte. Ja. Also man muss dann schon, glaube ich, die großen Leistungsträger, denen muss man das ein oder andere Zugeständnis machen. Und das sehe ich eigentlich auch, dass das in Firmen so sein sollte mit diesem nee, und wir sind alle gleich und keiner hat irgendwelche Sonderrechte. Das finde ich manchmal, also in gewissen Hinsichten passt es vielleicht manchmal, aber definitiv nicht immer.
Was erkennst du ansonsten noch so, wenn du deine Vorträge hältst? Gibt es da immer wieder ähnliche Herausforderungen, die die Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer quasi mitbringen? Erkennst du da irgendwie gerade so ein Thema, was sich überall wiederfindet? Oder eine Herausforderung, der sich die Unternehmerinnen und Unternehmer stellen müssen, jetzt oder in Zukunft?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass halt ja sich die letzten Jahre das alles ein bisschen so entwickelt hat, dass alle so ein bisschen Angst haben, dass keiner so richtig weiß, wie geht's weiter. Bei vielen Firmen werden dann oft Stellen abgebaut oder, keine Ahnung, Gehälter gekürzt, Sparmaßnahmen. Bei den Reisekosten kann man nicht mehr alles abrechnen. Also das sind halt schon Veränderungen, die, glaube ich, aber irgendwie fast jeden betreffen. Also egal in welcher Branche und so ein bisschen dieses Ungewisse. Und das ist ja im Prinzip auch schon wieder was man als Sportler ja auch immer hat. Also klar, nach so einer Verletzung weiß man nicht, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter. Aber auch in erfolgreichen Zeiten, man weiß ja nie, wie lange hält das an. Klar kann man sagen, ich bin gut in Form und ich bin gesund und es passt alles. Aber es ist ja jedes Mal wieder eine Challenge, eine Herausforderung und eine Riesenleistung, da den Berg runterzufahren und wirklich auch wieder schnell zu sein. Es gibt so viele, die schnell sein können. Und ja, es ist immer eine Ungewissheit.
Ich würde gerne noch mit dir über ein Zitat sprechen, was ich auf deiner Homepage gefunden habe. Und zwar, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Magst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, was du mit diesem Zitat ausdrücken möchtest?
Ja, das ist eben eigentlich so ein bisschen der Abschlusssatz meiner Keynote auch. Ich finde, das ist so ein kurzer Satz nur, weil der sagt wahnsinnig viel aus. Man muss vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken. Also klar, wollen tun viele. Aber ich finde, da muss man schon ein bisschen tiefer gehen und sagen, also der Wille muss auch stark sein. Also klar, ich will gewinnen, ist schnell mal gesagt. Aber mit dem ich will, muss eben auch alles andere abgedeckt sein, was dazugehört, um zu gewinnen. Und es sind eben auch Sachen, die nicht viel Spaß machen und die wehtun und eben hartes Training, Durchhaltevermögen. Und also ich glaube, das ist irgendwie so, man muss viele Dinge in Kauf nehmen, um am Ende dann wirklich die Lorbeeren zu ernten. Es geht nichts einfach. Es fliegt nichts zum Fenster rein, es wird einem nichts geschenkt und man muss einfach manchmal kämpfen. Und das vermisse ich heutzutage in der Gesellschaft. Ich will um Gottes Willen nicht alle über einen Kamm scheren, aber so die etwas jüngere Generation, sind schon viele dabei, die das einfach nicht mehr so gelernt haben und auch nicht mehr wollen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass die schon noch wollen, weil die gibt's definitiv auch, die anderen vielleicht wieder ein bisschen mitreißen und überzeugen, damit wir einfach wieder ein bisschen mehr Leistungsgesellschaft werden.
Passt auch ganz schön zu einem weiteren Zitat, was ich auch dort gefunden habe. Und zwar, wo Talent aufhört, fängt Fleiß an. Da hätte ich nämlich auch noch gerne mit dir drüber gesprochen. Das ist also eine ganz schöne Überleitung, die du hier gewählt hast, in der du erzählt hast, okay, die jüngere Generation, die hat einfach ein anderes Verständnis von Leistung bringen, von Arbeit, von Work-Life-Balance. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen, ja, so eine leichte Kritik geäußert oder eben deine Sichtweise geschildert, dass du das ein bisschen schwierig findest, wo es gerade hinläuft. Nichtsdestotrotz gibt es die Situation eben, dass sich die Generation gerade sehr voneinander auch entfernt, hat man das Gefühl, von ihrem Mindset. Aber Führungskräfte zum Beispiel müssen ja alle zusammenbringen. Welchen Tipp würdest du denen mitgeben für die Zukunft?
Ja, dass eben die, ich sag mal, die noch ein bisschen widerstandsfähiger oder noch größere Kämpfer sind, dass die eben die anderen irgendwie wieder mitreißen. Ja? Also ich meine, man sieht es ja auch im Sport. Also ich werde oft gefragt, naja, warum speziell im Skialpin, warum kommt denn da so wenig nach und wo sind die ganzen Talente? Ich sage immer, der Sport ist ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft. Man sieht es ja teilweise dann auch bei den Olympischen Spielen, wo wir auch lange nicht mehr so erfolgreich sind, wie wir mal waren oder auch im Vergleich zu anderen Nationen. Und also die Vorbilder, die wirklich schon was erreicht haben und auch noch weiterhin gut sind und stark sind, egal ob jetzt im Sport oder im Business, die müssen die anderen wieder motivieren und mitreißen. Das ist, glaube ich, das, ja, was einfach wichtig ist.
Du persönlich kennst es ja auch wirklich gar nicht anders, ne? Du hast ja schon deine sportliche Karriere quasi in ganz jungen Jahren den Weg dafür geebnet und hast eigentlich ja dein ganzes Leben lang daran gearbeitet, ne? Dann da irgendwann oben an der Spitze mitzufahren. Ist ja unglaublich.
Ja, wobei ich schon sagen muss, also da haben natürlich meine Eltern einen riesengroßen Anteil dran, ja, weil ich habe diese Werte eben Ehrgeiz und sich durchbeißen und durchhalten und eben den Hintern hochkriegen, den habe ich halt in ganz jungen Jahren schon von meinen Eltern vermittelt bekommen, ohne dass das jetzt irgendwie nur mit Peitsche und Druck war, ja. Das war einfach bei uns ganz normal. Sport war wichtig, es war meinen Eltern wichtig, dass wir nicht nach der Schule irgendwo rumlungern und, keine Ahnung, vielleicht zum Zigarettenrauchen anfangen und nur Fastfood futtern, sondern dass wir zum Sport kommen. Und das war ganz normal im Winter. Meine Mutter hat uns mit den ganzen Skisachen im Auto von der Schule abgeholt, Brotzeitbox im Auto, dann haben wir uns umgezogen, haben das noch schnell gegessen und sind direkt zur Gondel gebracht worden. Und ein, zweimal die Woche sind wir dann um 4:30 runtergekommen, haben uns in die Tennisklamotten geschmissen und sind direkt noch zum Tennistraining. Klar war das manchmal auch so ein bisschen, und jetzt nur nach Hause und Hausaufgaben, hat uns natürlich auch manchmal angekotzt, uns Kinder. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin meinen Eltern so dankbar, dass die uns so eine Kindheit und so ein Leben einfach, anerzogen haben. Und einfach diese Werte, da zehrt man ja auch im Erwachsenenalter dann noch davon. Ja? Also Werte wie Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, das ist, glaube ich, schon ein Stück weit Erziehungssache. Natürlich muss man dann auch selber das, wenn man erwachsen wird, so ins normale Leben transferieren. Aber wenn man es schon von den Eltern nicht anerzogen bekommt, dann wird es schwierig.
Hast du eigentlich jemals was anderes machen wollen? Irgendwann mal?
Ja, also wir sind als Kinder immer in den Pfingstferien mit den Eltern in Urlaub gefahren. Das war so unser Jahresurlaub, 2 Wochen Robinson Club. In allen möglichen Robinson Clubs dieser Welt waren wir da. Und das haben wir immer geliebt. Also da gab es schon irgendwie eine Woche vorher, haben wir schon Packlisten gemacht, was wir alles mitnehmen. Und dann halt die 2 Wochen dort in diesen Kinderclubs, wo ja immer das super Programm für Kinder geboten wurde. Und damals dachte ich mir dann so im Alter von, 7, 8 Jahren, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch mal so Kinderanimateurin in so einem Club sein. Dann kann ich nämlich einen ganzen Sommer da sein, wo alle Urlaub machen. Also war so eine kleine Episode. Also das hat sich dann schon irgendwann verflüchtigt. Also es hat sich dann wirklich relativ bald dieser Traum vom Skiprofi entwickelt, ja.
Also statt Sommer, Strand und Hitze, dann doch eher Schnee, Berge und Ski.
Naja, alles zu seiner Zeit natürlich. Klar, durch den Skisport oder durch das, dass es dann wirklich mein Beruf geworden ist, habe ich schon sehr viel Winter erlebt. Ja, haben ja dann auch viele Wochen in unserem Sommer auf der Südhalbkugel verbracht. Also meine Winter waren schon lange. Deswegen, also ich genieße das heute sehr, dass ich eben im Sommer viel Zeit in Italien am Gardasee verbringen kann, wo wir ein Ferienhaus haben. Dann mache ich auch öfter mal Kreuzfahrten, wo es oft auch in warmen Gefilden unterwegs ist. Und das genieße ich heute schon sehr, weil ich bin eher eine Frostbeule. Also viele lachen da dann immer, die sagen, wieso friert's dich eigentlich immer? Du bist doch Wintersportlerin. Dann ich sage, ja, das hilft aber nichts, deswegen friert mich trotzdem. Und ja, ich freue mich jetzt schon auch auf den Winter, wobei ich nochmal auf Kreuzfahrt gehe mit meiner Schwester über Weihnachten, Silvester in die Südsee. Da freue ich mich sehr. Und dann hoffe ich, wenn wir zurückkommen im Januar, dass wir hier in Kitzbühel ordentlich Schnee haben und dass es dann schon gut zum Skifahren geht. Da habe ich dann schon immer noch sehr viel Spaß.
Ich höre da aber auch raus, dass das Thema Auszeiten nehmen auch wichtig ist. Kann man dann ja auch wieder ja schön nochmal als Abschlusstipp quasi an Unternehmerinnen und Unternehmer ergeben, weil ganz viele, die selbstständig arbeiten oder auch sehr viel Verantwortung tragen für Unternehmen, die haben es ja nicht so mit einer Auszeit und Pause machen. Da ist irgendwie 24/7 das Handy am Ohr und der Laptop vorm Gesicht. Auszeiten sind schon auch wichtig.
Sind absolut wichtig. Ich mag nur dieses Wort Work-Life-Balance nicht, weil das hat für mich schon mittlerweile so einen Negativ-Touch. Es wird, finde ich, sehr viel dafür benutzt, eben nicht arbeiten zu wollen. Und Homeoffice und dann aber, keine Ahnung, also da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher schon mal hatten. Natürlich ist Regeneration wichtig, also auch im Sport. Natürlich muss man mal, wenn es wirklich intensiv war, muss man mal einen Pausetag reinhauen, damit man danach eben wieder leistungsfähig ist. Aber immer nur so die anstrengenden Sachen umgehen und dass es auch ja nie zu anstrengend wird und so. Also das funktioniert nicht und das funktioniert im Business nicht und im Sport auch nicht.
Maria, zum Abschluss würden wir gerne noch natürlich verraten, wo wir noch weitere Informationen über dich finden, wo man vielleicht auch ein bisschen was über deine Keynotes lesen kann, für alle, die jetzt so richtig angefixt sind und noch mehr von dir hören wollen. Wohin sollen die sich begeben?
Am besten auf meine Website mariahöferisch.com, da findet man eigentlich alle Infos.
Super, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier beim PLC-Podcast dabei zu sein. Ganz, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch natürlich auch noch durch unsere ganzen anderen interessanten Folgen durchhören bei Spotify. Wir freuen uns auf eure Bewertungen natürlich und wenn ihr uns ein Abo schenkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.